Waldröschen oder Die Recherjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramón Díaz de la Escosura. Drittes Kapitel: Die ersten Spuren. Folge 7. Sie hatten nicht die Absicht, in die Stadt zu gehen, denn das war zu gefährlich für sie. Sie wollten sich vor dem Orte in den Hinterhalt legen, um irgendjemandem eine genügende Summe Geldes abzunehmen, mit der sie einige Zeit zu leben vermochten. Sie lagen hinter einigen Sträuchern verborgen, sahen manchen vorübergehen, ohne dass sie sich von der Stelle bewegt hätten. Denn die Passierenden sahen nicht danach aus, als ob sie größere Summen bei sich führten. Da vernahmen sie nahenden Hufschlag und das weiche Rollen von Wagenrädern. Henry Cort lugte mit vorgestrecktem Halse durch die Büsche und zog sich augenblicklich mit einer Bewegung des Schreckens wieder zurück. »Was hast du? Wer ist es?« fragte Juanito. »Alle Wetter bin ich erschrocken«, antwortete der Gefragte. »Das ist die Senora.« »Welche Senora?« »Aus Rotriganda, die, welche bei dem Deutschen war, als wir ihn überfielen.« »Wirklich? Alle Teufel, die müssen wir haben!« Er hob die Büchse empor und blickte nun seinerseits auch durch die Büsche, zog sich aber mit einer Miene der Enttäuschung augenblicklich wieder zurück. »Ja, sie war es«, meinte er. »Aber das ging ja so schnell vorbei, dass man gar nicht zum Schusse kommen konnte.« »Zum Schusse, Juanito?« fragte Henry Cort. »Du wolltest sie doch nicht etwa erschießen?« »Narr, die Pferde wollte ich erschießen.« »Dann mussten sie halten und waren in unsere Hand gegeben.« »Das lasse ich mir eher gefallen, bei der heiligen Madonna. Es ist etwas verdammt Armseliges, ein so schönes, wehrloses Frauenzimmer zu erschießen.« Wir wären mit diesen paar Leuten schnell fertig geworden. Der Kutscher sah nicht aus wie ein Held. Und der andere, den hörte ich gestern Senor Castellan nennen. Er ist ein Kerl, den eine Mücke in die Flucht treibt. Die Senora hat sicherlich mehr Geld bei sich als jeder andere, der hier vorüberkommt. Wollen wir hier auf ihre Rückkehr warten? Ja, nickte Juanito zustimmend. Einen besseren Fang können wir gar nicht machen. Wir schießen die Pferde nieder. Du das Hand- und ich das Sattelpferd. Das Weitere wird der Augenblick ergeben. Während dieser Plan besprochen wurde, rollte die Epikage der Gräfin Rotriganda der Stadt im Galopp entgegen. Rosa wusste, dass die Freundin mit der Post kommen werde, und da die Zeit der Ankunft derselben noch nicht gekommen war, so gab sie dem Kutscher Befehl, nach der Locanda zu fahren, welche sie als das anständigste Gasthaus des Städtchens kannte. Dort angekommen, überließ sie dem Kastellane und dem Kutscher die Sorge für ihre Pferde und begab sich in das Zimmer, in welchem sie bei ihrer jedesmaligen Anwesenheit in Pons abzusteigen pflegte. Es war heute zwar bereits besetzt, aber der Wirt machte es der Gräfin möglich, es für die kurze Zeit des Wartens zu erhalten. Als nach einer halben Stunde die mit 6 Maultieren bespannte Postkutsche in das Städtchen rollte, stand der kleine Kastellan mit dem Kutscher in der Posthalterei bereit, den Gast zu empfangen und seiner Herren zuzuführen. Der große Kasten der Postarche entleerte sich nach und nach seines Inhaltes und ganz zuletzt entstieg ihm auch eine Dame, welche so in Schleier und Reisemantel eingehüllt war, dass man von ihr nur erkennen konnte, dass sie von mittelgroßer Figur und gewandtem, selbstbewussten Benehmen sei. Der Kastellan hatte alle Aussteigenden vergeblich gemustert. Jetzt aber trat er mit seiner tiefsten Verbeugung zu der Dame heran und sagte: »Guten Tag, willkommen. Nicht wahr, ihr seid Miss Amy, Senora Lady Lindsay?« Ein ganz kurzes, aber goldig helles Lachen drang durch den Schleier, gerade als ob ein Rotkehlchen einen abgerissenen Jubelton getrillert hätte. Und dann erklang die Antwort auf die so seltsam gestellte Frage des Kastellans: »Ja, mein Freund, ich bin Amy Lindsay. Und wer seid ihr?« »Oh, Donna Lady Senora, ich bin Senor Juan Olimpo, der Kastellan auf Schloss Rotriganda. Das sagt meine Elvira auch.« Wieder erklang der kurze melodische Triller, denn der Nachsatz des wackeren Kastellans war ja ganz geeignet, die Heiterkeit der Dame zu erregen, und dann fragte sie: »Und wer ist diese gute Elvira?« »Diese Elvira ist meine Frau, Miss Amy Senora Lindsay.« »Ach so. Und nun wollt ihr mir wohl sagen, ob ihr allein hier seid, um mich abzuholen?« »Oh nein, Lady Lindsay Donna, meine gnädige Contessa ist da. Sie ist in einer der ersten Locandas abgestiegen und erwartet euch dort zum Gruße.« »So führt mich hin, Senor Olimpo.« Der Kastellan gab dem Kutscher einen Wink, sich des Gepäcks anzunehmen, und schritt in stolzer Haltung vor der Engländerin her, um ihr den Weg zu zeigen. Der gute Olimpo war sich jetzt bereits bewusst, dass diese Miss Lady Amy Signora Lindsay seine ganze Verehrung erlangen werde. Sie war gar nicht so stolz wie so manche spanische Dame. Ihr Lachen war süß wie das Gezirpe eines Heimchens und ihre Stimme klang so eigentümlich voll und rein, als sei sie von einem großen Musikmeister partout dazu gestimmt worden, recht tief in alle Herzen zu dringen. Rosa stand am Fenster ihres Zimmers und sah die Freundin kommen. Sie eilte ihr entgegen. Draußen vor der Zimmertür trafen sie sich. Die Fremde schlug den Schleier zurück und nun blickte Olimpo in ein so zauberisch mildes, reines, blondes Mädchenangesicht, dass er ganz vergaß, sich zu entfernen, um nicht Zeuge des Bewillkommnungskusses zu sein. Erst ein fragender Blick aus dem dunklen Auge seiner Herrin machte ihn auf seine Unhöflichkeit aufmerksam. Er drehte sich also schleunigst um und kehrte nach dem engen Hausflur zurück, wo er auf den Kutscher stieß, der soeben unter der Last des Gepäcks dahergekeucht kam. »Oh, heilige Madonna, war das ein Gesicht!« rief der Kastellan ganz enthusiastisch. »Welches?« fragte der Knecht. »Und ein Auge!«
»Was für eins?«
so blau, ach, blauer noch wie der Himmel!«
»Na wie denn?« erkundigte sich der Kutscher, der gar nicht wusste, woran er war.
»Und dieses Haar, nein, so ein Haar!«
»Eins bloß?«
»Wie Gold, nein, noch viel goldener als Gold, und dieser Kuss, Donnerwetter, ich wollte, den hätte ich bekommen an der Stelle der...« »Was stehst du denn da und gaffst mich an? Schaff den Koffer und die Schachtel nach dem Wagen und bekümmere dich nicht um Dinge, für welche du gar keinen Geschmack haben kannst.«
Der gute Olimpo hatte erst jetzt bemerkt, dass der Rosselenker mit weit aufgerissenem Munde bereitstand, seine zarten Gefühlsgeheimnisse zu verschlingen. Er schleuderte ihm einen vollständig vernichtenden Blick zu und wandte sich um, um in der Nähe des Zimmers seiner Herrin auf die Befehle der Letzteren zu warten. Wer die beiden Mädchen jetzt hätte belauschen können, hätte wahrlich nicht gewusst, welcher von ihnen er den Preis der Schönheit zuerteilen sollte. Die Engländerin gehörte keineswegs in die Kategorie jener langen, dünnen, stark knorrigen und langzähnigen Ladies, welche den Kontinent unsicher zu machen pflegen. Sie hatte Schleier und Mantel abgelegt und stand nun da wie ein verkörpertes Märchenbild, wie eine Melusine, die geschaffen ist, ohne es selbst zu wollen und zu wissen, alle Herzen gefangen zu nehmen. Sie war eine Schönheit, an welcher sich der Pinsel des Malers und die Feder des Dichters vergebens versucht hätten. Die Begrüßung war vorüber und die nötigen ersten Fragen und Antworten ausgetauscht. Nun standen sie am Fenster, in heiterem Geplauder das rege Leben musternd, welches der Jahrmarktsmorgen vor ihren Augen entfaltete. Da erhob die Engländerin den Finger und hinauszeigend sagte sie: »Sieh, Rosa, wer ist das?«
»Ah, ein Offizier, ein Husar.
Kennst du ihn?«
»Nein, es ist kein Spanier. Der Uniform nach muss es ein Franzose sein.«
Es war Mariano, welcher auf seinem Wege nach Rotriganda jetzt durch Pons kam. Wer ihn in der kleidsamen Husarentracht und in so stolzer, sicherer Haltung auf seinem feurigen Hengste sitzen sah, hätte nie vermutet, dass dieser junge Mann das Ziehkind einer Räuberbande sei. Ein als Diener verkleideter Brigant folgte ihm in vorgeschriebener Entfernung. Er ritt auf die Locanda zu, um sich und dem Pferde hier eine Erholung zu gönnen, aber gerade quer vor seiner Richtung stand ein ziemlich hoher Karren, auf welchem der Besitzer desselben Apfelsinen verkaufte. Anstatt auszubiegen, nahm Mariano seinen Hengst empor und flog so leicht und graziös über den Karren hinweg, als sei dieser nur eine wenige Zoll hohes Hindernis gewesen.
»Herrlich«, rief Rosa in die Hände schlagend.
»Welch ein Reiter«, meinte auch Amy, während ihre Augen bewundert auf dem Jünglinge ruhten. Dieser musterte das Haus, in welchem er einzukehren gedachte, und dabei schweifte sein Blick über das Fenster, an welchem die beiden Mädchen standen. Sie sahen, wie er zusammenzuckte, als sei er auf das Freudigste überrascht worden. Sie sahen sogar, dass er ganz unwillkürlich die Zügel anzog, als ob er halten wollte, sich aber sofort zusammenraffte. Aber noch einen zweiten blitzesschnellen Blick warf er herauf und dann sprang er vom Pferde.
»Hast du es gesehen?« fragte Amy, deren Wangen sich gefärbt hatten.
»Was, mein Herz?«
»Dass er nach dir sah.«
»Nach mir? Oh nein, dieser Blick galt dir.«
»Nein, dir! Nein, dir! Ich habe es ganz genau gesehen.«
»Das ist unmöglich«, lächelte die Engländerin, beinahe ein wenig befangen. »Du bist so schön, so stolz, auf dich muss jedes Auge fallen.«
»Weißt du, meine gute Amy, dass du noch viel schöner bist als ich? Du glaubst es nicht? Nun wohl, so werde ich es dir beweisen.«
»Womit, Rosa? Du machst mich neugierig.«
»Durch einen Schiedsrichter.«
»Ach, das ist ja herrlich«, lachte die Engländerin. »Wer soll dieser Schiedsrichter sein? Doch nicht etwa dieser gute Senor Olimpo, der mich Miss Senora Amy Donald Lady Lindsay nennt?«
»Nein, dieser nicht, meine Liebe. Unser Olimpo ist ein sehr treuer Diener, den ich deine Freundlichkeit empfehle, aber für das schwierige Amt eines Schiedsrichters ist er nicht geschaffen. Er hat ohne seine Elvira kein Urteil. Aber wir haben jetzt jemand auf Schloss Rodriganda, der es dir sagen wird, dass du schöner bist als ich. Wer ist das? Unser Arzt. Ein Arzt? Ach, was versteht ein Arzt von Schönheit? Er hat seine Tinkturen, Mixturen und Salben. An ihn übt er sein Urteil. Emmy sagte das mit einem so hübsch gelungenen, allerliebsten Rümpfen ihres feinen, zart beflügelten Näschens, dass Rosa lachen musste, dann aber schnell entgegnete: Oh, ein Arzt braucht nicht stets an seine Salbe zu denken. Dr. Sternau ist... Sternau? Wurde sie von der Freundin unterbrochen. Sternau ist ja ein deutscher Name. Hast du mir nicht einmal erwähnt, dass euer Arzt Cieli heißt? Allerdings, aber dieser Cieli ist verabschiedet worden. Denke dir, meine liebe Emmy, mein Vater wird wieder sehend werden. Die Engländerin blickte schnell empor und sah einen Strahl aus dem Auge der Freundin leuchten, der mehr als Freude, der Begeisterung bedeutete. Wäre es möglich? Fragte sie. Oh, welch ein Glück! Erzähle mir schnell, Rosa! Ja, ich werde es dir erzählen, aber nicht hier, sondern während der Fahrt im Wagen. Wir dürfen den Vater nicht warten lassen. Er freut sich so sehr, dich begrüßen zu können. Sie gab Olimpo den Befehl anzuspannen, und nur wenige Minuten später verließen sie das Zimmer, um einzusteigen. Draußen vor der Einfahrt standen die Pferde der beiden Husaren. Mariano war in die Gaststube getreten und hatte sich Wein geben lassen, aber er trank ihn nicht. Er dachte gar nicht an das Trinken, denn er sah nur die beiden wunderbaren blauen Augen vor sich, welche so voll offener Bewunderung auf ihn niedergeleuchtet hatten. Sie hatten ihn so verwirrt gehabt, dass er nicht einmal die herrschaftliche Epikage bemerkt hatte, welche draußen stand. Jetzt hörte er Pferdegetrappel vor der Türe. Er erhob sich leicht und warf einen Blick durch das Fenster. Da sah er die Kutsche, vor welche der Kutscher soeben die Pferde spannte. Es war ihm, als ob ein elektrischer Schlag seinen Körper durchbebe, und mit zwei raschen Schritten stand er nun unmittelbar am Fenster, um mit weit geöffneten Augen den Wagenschlag anzustarren. Er erblickte an demselben die in Gold und Weiß gemalte Grafenkrone und darunter die beiden Buchstaben R und S. Er fuhr sich mit der Hand an die Schläfe, wo er den Puls laut hämmern fühlte. Da sah er ja das verkörperte Bild seiner Träume. Und diese Träume waren also doch nicht Träume, sondern Wirklichkeit gewesen. Es wogte und wallte in ihm, wie ein unendliches Entzücken, aber er fasste sich und winkte den Wirt herbei. »Wem gehört dieser Wagen?« fragte er denselben. »Das ist die Epikage des Grafen Emanuel Rodriganda«, lautete die Antwort. »Rodriganda?« erklang es langsam und leise. »Und was bedeutet das S?« »Der Don heißt Emanuel von Rodriganda Sevilla. Die Dame, welche soeben einsteigt, ist seine Tochter, Contessa Rosa.« »Ah, und die andere?« »Eine Fremde. Der Kastellan Signor Juan Olimpo hat mir gesagt, dass sie eine Freundin der Contessa sei, eine Engländerin, welche nach Rodriganda besuchen kommt.« Der Wirt trat zurück. Mariano blieb stehen. Er wusste nicht, auf wen er seinen Blick richten sollte, auf das jetzt noch unverschleierte Gesicht der Engländerin oder auf das Wappen, dessen Züge ihm wie die Schriftzeichen eines Evangeliums entgegenglänzten. Jetzt hatten die Damen im Wagen Platz genommen. Der Wirt war hinausgeeilt, um sich zu empfehlen. Da traf Emmys Auge das Fenster, an welchem der Husar stand, und eine tiefe Glut zog über ihre wunderbaren Züge. Die Pferde zogen an und der Wagen rollte davon. Mariano griff sich abermals an den Kopf. Wachte oder träumte er? Nein, er wachte. Und nun wollte er auch nicht träumen und säumen. Er warf ein Geldstück auf den Tisch und eilte hinaus. Vorwärts, sagte er, sich auf den Rappen schwingend. Schon? Fragte der Diener sich über diese Eile wundernd. Er bekam keine Antwort und musste sich sputen, den Lieutenant, welcher im Galopp die Gasse hinunterjagte, nicht aus den Augen zu verlieren. Erst dann, als Mariano die Stadt weit hinter sich hatte und die Kutsche in einiger Entfernung vor sich erblickte, zügelte er den Lauf seines Pferdes. Die Aufwallung seines Blutes legte sich und er begann, ruhiger nachzudenken. Konnte diese Begegnung nicht ein einfacher, ganz und gar bedeutungsloser Zufall sein? Konnte es nicht mehrere Familien geben, welche die Buchstaben R und S in ihrem Wappen trugen? Warum jagte er wie unsinnig hinter dem Wagen her? Rodriganda war doch sein Ziel, und er sah also die beiden Damen jedenfalls wieder, auch wenn er sie hier und jetzt aus den Augen verlor. Er ritt also langsamer und sah die Epikage hinter einer Krümmung der Straße verschwinden. Im nächsten Augenblick aber horchte er erschrocken auf. Es war ein Schuss gefallen. Noch einer. Gerade hinter jener Krümmung kräuselten sich zwei leichte Rauchwölkchen empor. Hatte man auf die Kutsche geschossen? Er gab dem Pferde die Sporen und sauste vorwärts. Kaum eine Minute nach den beiden Schüssen hatte er die Krümmung erreicht und sah nun, was geschehen war. Der Wagen der Gräfin hielt mitten auf der Straße und vor jenem lagen die beiden Pferde, welche durch die Köpfe geschossen waren. Hinter dem Wagen kauerte der Kutscher, vor Angst an allen Gliedern zitternd, und von den tapferen Kastellan Juan Olimpo war keine Spur zu sehen. Auf dem Tritte des Wagens stand ein mit einer schwarzen Kapuze verhüllter Mann, der den beiden Damen ein Pistol entgegenstreckte, und neben ihm am Boden stand ein zweiter, welcher das Gewehr angelegt hielt. Bei den lauten Hufschlägen seines Pferdes drehten sich die beiden Vermummten herum. »Verdammt«, murmelte Henry Cort, welcher Mariano sofort erkannte. »Ach, was geht der uns an?« rief Juanito. »Herunter vom Pferde mit ihm!« Er legte seine Büchse auf Mariano an und drückte los. Der junge Mann aber war vorsichtig gewesen. Als der Schuss krachte, warf er seinen Leib zur Seite und die Kugel flog an ihm vorüber. Im nächsten Augenblick riss er den Säbel aus der Scheide. »Fahr hin, Schurke!« Zugleich, als er diese Worte rief, hieb er den Räuber mitten über den Kopf, dass jener zusammenbrach. Der Hieb war so furchtbar, dass der Säbel zerbrach. Daher zog Mariano das Pistol, sprang vom Pferde und hielt es dem anderen Räuber auf die Brust. Dieser, anstatt sich zu ergeben, erhob die eigene Waffe. Da krachte Marianos Schuss und Henry Cort stützte zu Boden. Die Kugel war ihm in die Stirn gedrungen. »So, diese haben ihren Lohn«, meinte der Jüngling, indem er mit einer tiefen Verneigung sich zu den Damen wandte. »Sind Sie verletzt, meine Damen?« Er stand wie ein junger Gott vor ihnen, das Pistol noch in der Hand. Amy schwieg, aber eine tiefe Röte zog über ihr Angesicht. Rosa hatte sich am schnellsten gefasst und antwortete, »Nein, wir sind glücklicherweise unbeschädigt, denn Sie kamen gerade zur rechten Zeit, um das Schlimmste zu verhüten. Nehmen Sie unseren innigsten Dank, Senior. Ich bin die Contessa de Rodriganda und diese Dame ist Amy Lindsay, meine Freundin.« Er verneigte sich auf das Höflichste und antwortete, »Ich nenne mich Alfred de Lotreville, meine Damen. Darf ich so glücklich sein, Ihnen meine Dienste anzubieten?« »Wir scheinen leider auf dieselben angewiesen zu sein«, lächelte Rosa, »denn meine Diener sind ja spurlos verschwunden.« »Oh«, lachte er, »der eine steckt da hinter dem Wagen. Komm doch einmal her, Bursche.« Der Kutscher stand vom Boden auf, wo er sich zusammengekauert hatte, und kam in höchster Verlegenheit herbeigehinkt. »Warum versteckst du dich, anstatt den Herrschaften beizustehen?« fragte ihn Mariano. »Ach, Senor, ich lag ja hinter dem Wagen«, lautete die geistreiche Antwort. »Aber warum lagst du da? Ein so starker Kerl wie du muss es doch mit 10 solcher Strauchdieben aufnehmen.« »Senor, das kann ich auch. Aber ich dachte mir nur, sie würden mich ein wenig erschießen. Übrigens hat es Senor Juan ebenso gemacht.« »Wer ist das? Der Kastellan?« »Wo ist er?« »Er steckt da drüben hinter dem Busche.« Der Kutscher deutete nach einem Strauchwerke, hinter welchem sich allerdings eben jetzt der wackere Kastellan langsam erhob. Er hatte mit dem Gesicht auf der Erde gelegen, um von dem ganzen Unglück gar nichts zu sehen. Als er nun jetzt vorsichtig herüberblickte und erkannte, dass die Gefahr vorüber sei, sprang er vollends auf, machte zwei Fäuste und kam herbei. »Ach, Contessa«, rief er, »ich glaube gar, man will uns überfallen. Wo sind die Schufte? Ich werde sie zerquetschen und zermalmen.« Mariano wollte antworten, doch blieb ihm das Wort bei dem Anblicke Olympus auf der Zunge liegen. Wo hatte er diesen Mann bereits gesehen? Dieser kleine Kerl, dieses gutmütig furchtsame Gesicht, dieses eigentümliche Bärtchen? Rosa antwortete an seiner Stelle, »Zum Zermalmen kommst du zu spät. Du hättest vorher nicht fliehen dürfen.« »Fliehen? Bin ich geflohen, meine gnädigste Contessa?« fragte er verlegen. »Natürlich. Und versteckt hast du dich.« »Versteckt? Ja, allerdings, das musste ich doch.« »So, warum?« »Ich ließ mich nicht erschießen, sondern entfloh und versteckte mich, um euch dann später beistehen zu können.« »So hast du eine wunderbare Methode, uns zu retten«, lächelte sie. »Übrigens kommt deine berühmte Hilfe nun leider zu spät.« »Da liegen die beiden Menschen. Wer sind sie?« Der Diener Marianus war vom Pferde gestiegen und hatte sich darüber gemacht, die beiden Toten von ihren Kapuzen zu befreien. Das infolge des Säbelhiebes stark blutende Gesicht des einen Banditen war nicht zu erkennen. Aber als er die Umhüllung des anderen entfernt hatte, rief der Kastellan, »Heilige Lauretta, das ist ja unser Flüchtling. Erkennt ihr ihn, Donna Rosita?« »Wahrhaftig«, stimmte die Gräfin bei, »oh, ihn hat die Strafe schnell ereilt.« Es war gut, dass sie zu sehr mit dieser Entdeckung beschäftigt war, als dass sie Zeit gefunden hätte, die beiden Husaren zu beobachten. Diese hatten sich über den Toten gebeugt und der Diener flüsterte, »Alle Teufel, das ist ja Henry Cort.« »Psst, lass die ja nichts merken«, warnte Mariano. Dann richtete er sich wieder empor und fragte die Gräfin, »Sie kennen diesen Menschen, Donna?« »Ja, er gehörte zu einer Mörderbande, welche einen Bewohner unseres Schlosses überfiel. Er wurde gefangen genommen, 4 wurden getötet und nur einer entkam.« Der Jüngling warf einen warnenden Blick auf seinen Diener und meinte dann nachlässig: »So ist dieser andere vielleicht der Entkommene. Man muss die Sache sofort anzeigen.« »Wo, Senior?« »In Pons, denn diese Stelle gehört noch zum Gebiet der Stadt.« »Und wir? Was geschieht mit meinem Wagen und den armen Pferden?« »Sie dürfen mit dieser unangenehmen Sache nicht länger belästigt werden. Ich bitte um die Erlaubnis, Sie nach Rodriganda fahren zu dürfen.« »Oh, gern, Senior. Aber wir haben keine Pferde.« »Wir haben 2, das meinige und das meines Dieners. Wir spannen sie vor und verlassen diesen Ort, während mein Diener und ihre Leute hier zurückbleiben, um Anzeige zu machen und die Leichen zu bewachen, bis dieselben aufgehoben werden. Sie können dann ja mittels eines Mietwagens nachkommen.« »Dieser Vorschlag wird der beste sein, Senior«, stimmte Rosa bei. »Schnell, ihr Leute, nehmt den toten Pferden das Geschirr ab. Mir graut es vor dieser Stätte.« In kurzer Zeit waren die beiden Pferde vorgespannt und der Leutnant schwang sich auf den Bock. Da trat der Kastellaner in den Wagenschlag und bat: »Meine gnädigste Contessa, wollt ihr mir eine große Gnade erweisen?« »Welche?« »Sagt meiner Elvira, dass ich nicht erschossen worden bin, sondern dass wir gesiegt haben.« »Ja, das werde ich tun, Olimpo«, versprach sie ihm. Fast wäre dem Leutnant der Zügel aus den Händen gefallen. Elvira, Olimpo, das waren ja die Namen, die ihm stets im Gedächtnis geblieben waren. Sollte er sich wirklich so ganz unerwartet auf der richtigen Fährte befinden? »Und die Anzeige werde ich sogleich erstatten«, meinte der Kastellan. »Einen solchen Raubanfall muss man der Obrigkeit erzählen, das sagt meine Elvira auch.« Bei den letzten Worten fiel es Mariano wie Schuppen von den Augen. Ja, dieser Olimpo war der Mann, der ihn so oft auf den Händen getragen und auf den Knien geschaukelt hatte. Aber er konnte diesen Gedanken jetzt nicht vollständig auf sich einwirken lassen, denn die Gräfin gab das Zeichen zur Weiterfahrt. Der Kastellan blickte dem dahinrollenden Wagen so lange nach, als er ihn zu sehen vermochte, dann wandte er sich an den Husaren. »Nicht wahr, ihr seid der Diener dieses Offiziers?« »Ja.« »Darf man erfahren, wie er heißt?« »Es ist der Leutnant Alfred de Lautreville.« »Also ein Franzose?« »Ja, unser Regiment steht in Paris.« »Aber dennoch sprecht ihr das Katalonische so gut, als ob ihr hier geboren wärt. Was tut ihr hier in Spanien?« »Das lässt sich nicht sagen«, antwortet der Diener in einem stolzen Tone. »Wir sind nämlich wegen einer diplomatischen Mission hier.« »Ah«, rief Olimpo, »so ist euer Leutnant also ein Diplomat?« »Allerdings.« »Donnerwetter, ein ganzer Kerl, so jung und schon Diplomat und dabei ein Offizier, vor dem man alle Achtung haben muss. Seht nur, wie er diesem Menschen den Kopf zugerichtet hat.« Und zum Kutscher gewendet fuhr er fort: »Hast du dir diesen Senior Leutnant de Lautreville genau angesehen?« »Ja.« »Was hast du bemerkt?« »Nichts.« »Ach, du musst doch etwas bemerkt haben.« »Was denn?« »Wie lange dienst du unserem gnädigen Grafen?« »Über 30 Jahre.« »So hast du ihn also auch bereits in jüngeren Jahren gekannt, das versteht sich.« »Nun gut. Denk einmal an jene Zeit zurück und vergleiche unseren Grafen mit diesem Leutnant de Lautreville. Merkst du etwas?« »Nein«, antwortete der Kutscher kopfschüttelnd. »Du bist ein Esel, verstanden?« »Ja«, antwortete er sehr gleichmütig und machte dabei ein so selbstzufriedenes Gesicht, als ob ihm die größte Höflichkeit gesagt worden sei. Unterdessen rollte der Wagen gegen Rodriganda zu. Rosa dachte über die Frage nach, wer die Räuber wohl zu dem Überfalle gedrungen haben möge. Emi hingegen hing mit ihrem Blicke an dem jungen Manne, der vor ihr auf dem Bocke saß. Wie blitzesschnell war er Meister der beiden Räuber geworden. Wie hatten seine Augen dabei geleuchtet. Sie schloss die ihrigen, um sich dieses Bild recht deutlich zu vergegenwärtigen. So verhielten sie sich wortlos, bis der Wagen durch das Dorf rollte und das Schloss erreichte. Vor dem hohen Portale desselben stand ein langer, dürrer Mann, welcher mit verwunderten Blicken die Kommenden betrachtete. »Wer ist dieser Mann?«, fragte Emmy. »Es ist Signor Gasparino, unser Sachwalter«, antwortete Rosa. Mariano hörte diesen Namen. Gasparino war ja der Mann genannt worden, auf dessen Befehl er umgewechselt worden war. Und hier oben, gerade über dem Portale des Schlosses, erblickte er ein großes, in Stein gehauenes Wappen mit der Grafenkrone und den Initialen R&S. Der große, reiche Bau des Schlosses machte einen unerklärlichen Eindruck auf ihn. Es war ihm, als sei er hier an den Ort gelangt, in welchem alle seine Jugendträume ihre Wurzeln schlugen. Und er sprang vom Bocke mit der Empfindung herab, dass sein Leben hier eine vollständig neue Gestaltung finden müsse.